Wann wird eine Methode zum selbstverliebten Selbstzweck?
Ich brauche keine Materialien, alles, was dafür nötig ist, ist bereits im Raum.
In der Videoauswertung sehen Sie, wie Sie mit mumifizierten Gesichtern zuhören.
Dann die Phase, wo es darum geht, das auszuprobieren, damit rumzuspielen, Erfahrungen damit zu sammeln.
Im Refresher, dann kommen die 4 Wochen später wieder zusammen und fragen, hast du es ausprobiert?
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo Jürgen.
Hey Sabine.
Ich versuche immer eine andere Art des Begrüßens zu finden. Jedes Mal wahnsinnig überraschend.
Irgendwie so, Reha.
Wuhai. So ein Wuhai-Thema habe ich heute auch dabei, finde ich zumindest.
Dann bin ich ja gerade für in Stimmung.
Na, dann geht's doch. Ich will nämlich mit dir über Methoden reden.
Methoden?
Ja.
Da haben wir doch schon ganz viel drüber geredet.
Ja, immer mal wieder so.
Gibt ja
mit
eine.
Anderen Themen zusammen, aber so mal so wirklich
gibt
eine
ja nur
reine.
Eine, die heißt trainieren.
Die heißt trainieren. Verstehe.
Nee, was möchtest du in den Mittelpunkt dieser aspektreichen Themenauswahl stellen?
Tatsächlich möchte ich sowas aufblättern. Also möglichst in verschiedene Ecken mal reinschauen, was sind Methoden, die du besonders magst und warum. Und was braucht es aus deiner Sicht, damit die auch wirkungsvoll sind? Also so ein ganz breites Thema. Ich habe heute ungefähr 4 Stunden eingeplant.
Oh Gott. Also ich wünsche jetzt all unseren Hörerinnen und Hörern da draußen eine lange, lange Autofahrt.
Unbedingt.
Bahn geht auch. Wir können ja mal anfangen.
Genau.
Wir können ja mal anfangen. Und ich hau gleich einen raus, der mir als erstes in den Sinn kommt. Ich liebe das Scheitern.
Ach, wundervoll.
Und zwar nicht Scheitan wie der Deifel, der muslimische. Ist das überhaupt ein muslimischer Teufel? Ich weiß gar nicht. Aber ich Scheitern im Training ist deswegen eins meiner Favorites. Jetzt nicht, dass meine Teilnehmenden dauernd in irgendwelche Fallen reinlaufen. Aber ich habe irgendwann mal festgestellt, vor vielen, 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 1000 Jahren, dass die Relevanz von Themen enorm zunimmt, wenn die Leute merken, sie können es nicht. Also das ist, wenn man ein einfaches Beispiel nennt, wie viele Führungskräfte sagen, sie können super Ziele vereinbaren oder sagen, sie können wahnsinnig gut Feedback geben und dann probieren sie es aus mit einem Seminarschauspieler zusammen oder mit mir manchmal in dieser Rolle desjenigen, der das bekommt. Und dann reichen manchmal 1-2 Sätze und ihnen wird der Teppich unter den Füßen weggezogen. Ist auch so ein bisschen Schadenfreude immer dabei. Nein, aber wenn man das lustig und wertschätzend macht, wird dann den meisten klar, nee, so einfach geht das ja gar nicht. Und in dem Moment ist dann die Bereitschaft, anschließend was auszuprobieren, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist sehr viel größer. Und die Steigerung davon ist natürlich, dass die Leute sich auf Video sehen beispielsweise und ihre Stimme hören. Also Präsentationstrainings wird das ganz häufig gemacht, dass man am Anfang erstmal die Menschen bittet, nach vorne zu kommen mit dem Ansteckmikrofon, jemanden vorzustellen oder sich selbst vorzustellen, das dann beiseite zu legen und dann später, bevor es um all diese Dinge geht, Körpersprache, Stimme und einfach mal erstmal sich selber angucken und dann weiß man, man darf demütig sein. Weil gerade ein Grenzflächenmikrofon oder ein Ansteckmikrofon, wenn es ein gutes ist, nimmt halt alles auf und dann hört man jedes Äm und und irgendwelche Nebenlaute oder Wiederholungen oder Verzettelungen und all diese Dinge. Und ich merke dann immer, dann gibt es nicht mehr so eine große Verneinung. Also dieses typische, ja, ich mache das ja in meiner Praxis. Das hört man ja auch manchmal als Einwand, ja, wir machen das ja eigentlich. Und eigentlich müssten unsere Chefs hier sitzen, weil die machen das alle nicht. Und mit der Methode des Scheiterns hat man all diese Einwände präventiert.
Ja, und ich glaube, der Rahmen, den du genannt hast, das ist ja so ein wichtiges Ding, um auch von Anfang an zu merken, das ist nicht schlimm, wenn ich hier scheitere.
Genau, das kommt noch
also,
dazu.
Mit Humor zu scheitern und wir alle scheitern. Und gleichzeitig ist es auch als Lernantreiber für uns alle ja relevant und wir sind halt gut darin, uns zu sagen, nee, ich habe das drauf, also ich brauche das nicht. Okay, verstanden, scheitern.
So, das so. schon mal, dass du damit mit Essmann schon mal,
schon mal,
schon mal eins von tausend Methoden besprochen.
Du warst ja auch gleichzeitig am Rollenspiel dran. Ne? Das ist ja auch ein Vorgehen, was Teil dieser Idee auch des Scheiterns sein kann. Und jetzt geht es nicht immer nur darum zu scheitern im Rollenspiel, aber eben wirklich die ganzen Teile mit reinzuholen, die eine Rolle spielen. Emotionen, Spontanreaktionen, Dinge, auf die ich nicht vorbereitet bin, Knöpfe, die bei mir gedrückt werden und all diese Sachen. Über Rollenspiele haben wir viel auch beim Thema Spielen gesprochen.
Ja.
Aber was gibt es noch, was dir sofort in den Kopf schießt?
Ich glaube, es macht Sinn, diesen Rahmen mal ein bisschen abzustecken, weil wir könnten jetzt natürlich eine Methode nach der anderen aufzählen. Und weil ich merke, also ich habe viele Favorites und wie immer kommt es drauf an, stimmt der Kontext, stimmt die Gruppe, stimme ich an dem Tag, stimmt das Thema, weil Methoden sind ja nicht ziellos. Ich hoffe, das hörst du jetzt gerne, dass die immer mit
aber
ihren Zielen
sowas
verknüpft
von,
sein müssten.
Es hat ein bisschen lange gedauert, aber jetzt ist es da, ich freue mich.
Aber erstmal eine ganz, ganz tolle Übung für alle Trainerinnen da draußen und Lernarchitektinnen. Man nimmt sich eine einfache Sache, die man vielleicht einem anderen Menschen erklären möchte. Irgendeine Handfertigkeit, irgendeine Vorgehensweise. Und dann überlegt man mal, auf wie viele unterschiedliche Arten könnte man einem anderen Menschen das beibringen. Und dann stellt man fest, es gibt tausend Wege, das Sonnensystem zu erklären. Also von der Demonstration angefangen, von der Mäeutik, also das Allmähliche, zu der kommen wir bestimmt später noch in dieser Ausgabe, weil die Mäeutik auch so eins ist, das immer verwandt wird und permanent zum Einsatz kommt. Und wenn man aber diese Übung macht und sagt, ich will jetzt beispielsweise jemanden Dreisatz erklären, dann kann man das mit Psychodrama machen, mit Aufstellungsarbeit. Man kann Symbolanker finden, man kann eine Exkursion machen, nach draußen gehen, man kann Vox Pops machen, Leute befragen, Appreciating Inquiry, alles Mögliche. Und alles dient dazu, dass man mehr oder weniger gut das lernt, was da zum Inhalt sein soll, um das Lernziel zu erreichen. Und dann wählt man am Ende die Methode, die am schnellsten geht und am langfristigsten verankert ist durch die drei großen Anker. Relevanz, Immersion und Resonanz. Und und deswegen ist das eigentlich ein unendliches Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es nichts gibt, womit man nicht erklären kann oder nicht beibringen kann. Also zum Beispiel könnte man jemandem etwas beibringen, indem man das Gegenteil zeigt. Das passiert auch manchmal in Trainings. Ja. Da wird eine Demo gemacht oder was vorgeführt und man hat die Aufgabe, alles so zu machen, dass es nicht zu dem erklärten Ziel führt. Und dabei wird einem den Leuten ja klar, okay, wenn ich das jetzt einfach nur umdrehe, heißt deswegen auch Kopfstandmethode, wenn ich das einfach nur umdrehe, dann habe ich ja schon meine Rezeptur, wie ich das erreichen kann, was ich erreichen will.
Und das ließe sich jetzt wieder mit einem Regiemodell verbinden, wo ich dann immer gestoppt werden kann von den Teilnehmenden, wenn ich dieses Ding falsch mache und sie mir genau sagen, was ich jetzt anders machen soll, damit es besser funktioniert.
Genau, auch genau, das ist auch toll. Also deswegen, es ist ein Riesenthema. Man kann es trotzdem ein bisschen eingrenzen und ich hoffe, es ist auch trotzdem inspirierend, sich damit zu beschäftigen, weil wir ja manchmal dann eingefahren sind und halt die Methoden nehmen, die wir immer nehmen.
Genau.
Und das Schlimmste ist Vortrag. Das ist manchmal eine gute Methode. Wenn es um wirklich dezidiertes, kristallines Fachwissen geht, dann kann man auch mal einen Fachvortrag halten mit einer PowerPoint im Hintergrund. Aber schon das Lehrgespräch kann das sofort ablösen. Also das Verknüpfen mit den eigenen Erfahrungen der Teilnehmenden. Und dann sind wir auch schon beim Thema Mäeutik, weil die Hebammentechnik ja eigentlich immer zu empfehlen ist, sobald eine Frage aufkommt im Raum, eben nicht gleich zu antworten. Ich liebe das Beispiel, das ist das Tolle, wenn man Kinder hat, dass man bei denen so viel lernt, was funktioniert und nicht funktioniert als Methodik. Aber wenn jetzt ein Kind nach Hause kommt und sagt, ich verstehe Mathe nicht, dann könnte man ja jetzt eine Demo machen. Also, pass auf, ich zeig dir das jetzt, das ist so und so. Oder noch schlimmer, man sagt nur das Ergebnis, das Richtige.
Das ist super, genau.
Und dann hat das Kind nichts gelernt. Aber was viele Eltern irgendwann im Laufe der Zeit intuitiv lernen, ist, man setzt sich daneben und sagt, erzähl mal, denk mal laut, wie gehst du vor, wenn du das löst? Und dann finden die Kinder in der Regel selbst die eigenen Punkte, an denen es nicht weitergeht. Dann, was hast du denn schon probiert, ist meine Lieblingsfrage jetzt nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen im Training, wenn die sagen, es geht nicht oder ich komme hier nicht weiter. Einfach nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt an der Stelle weiter, sondern wir spulen praktisch ein Stück zurück und fragen, was hast du denn schon probiert? Und auf dem Weg dann merken wir, an der Stelle war vielleicht ein Schritt zu früh oder in eine falsche Richtung und können dann viel besser eingreifen. Und wir erlauben den Teilnehmenden und auch den Kindern damit, Erfolgserlebnisse zu haben, weil sie ja selber drauf kommen. Und es ist dann, hat viel mit Haltung zu tun. Nicht so, dass man sagt, na siehste, bist du ja selber drauf gekommen.
Genau, endlich hast du das
ja auch
richtige
mal selber
Ergebnis
drauf kommen können. sondern das ist eine selbstverständliche Art der Neugierde, die Trainerinnen haben können, um das Wissen in den Köpfen der Menschen zu gebären, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag eigentlich die Hebammentechnik nicht, weil das immer mit Schleim und Schmerzen und, keine Ahnung, Gestöhne zu tun hat. Aber das Bild ist ja schon sehr alt.
Die Sicht eines Mannes auf die Geburt.
Ja, Schleim, Stöhnen und Geschrei.
Alles klar.
Ja, muss doch nicht sein.
Entschuldigung. Ja. Ehrlich. Was ich vorher überlegt habe, war natürlich, ich habe ein bisschen überlegt, ne, wie kann man das überhaupt systematisieren? Und ich bin über die Frage, okay, mit Material, ohne Material, dann dachte ich, Gott, das ist zu kompliziert, weil du ja unvorbereitet da reinspringst und das zu sortieren, halte ich für Quatsch. Aber was für mich eine Sortierung ist, die ich auch in meinen eigenen Ordnern vorgenommen habe, weil es ja auch immer wieder darum geht, wie lege ich mir meine Methoden irgendwo hin, damit ich sie im Zugriff habe. Und dann tatsächlich, wenn ich eben sage, ich will mal nicht das machen, was ich immer mache, was mir also sofort im Kopf ist, sondern will mal wieder gegenchecken, was gibt's denn noch, wo ich vielleicht gerade gar nicht dran denke. Dann habe ich so eine Systematik übernommen, die aus dem so nicht sogar suggestopedischen Lernen, sondern die Weiterentwicklung davon.
Accelerated Learning.
Danke, genau. Das Wort habe ich gesucht. Genau, aus dem Accelerated Learning kommt, die das so einteilt in die vier Phasen, zu sagen, okay, als erstes braucht es das Interesse wecken, also das Thema, was wir beim letzten Mal bei der Relevanz auch immer wieder besprochen haben. Es geht jedes Mal darum, Relevanz zu spüren, Neugierde zu spüren, mich aufmachen zu können für das Thema. Das als einen, ja, ich sage einmal Gruppe zu nehmen, wo Methoden natürlich relevant sind. Dann die Frage nach, wie vermittel ich das im Sinne dessen, dass die Menschen sich das erschließen können, das Inhaltliche. Dann die Phase, wo es darum geht, das auszuprobieren, damit rumzuspielen, Erfahrungen damit zu sammeln. Und die Phase, wo es darum geht, das wiederum in die Praxis zu übertragen. Das sind so die vier, die nennen das 4P, ne? Planen, produzieren, praktizieren. Planen.
Und dann praktizieren.
Und irgendwann praktizieren
irgendwann
wir auch.
Praktiziert man auch mal was.
Oh Gott, ihr merkt, ich bin total intensiv vorbereitet. Jetzt weiß ich es aber wieder. Planen, präsentieren, praktizieren und produzieren. Ich finde das auch ein bisschen störrisch. Deswegen,
ich fand dieses Planen, habe ich nie so richtig verstanden. Genau. Wieso den Plan?
Das ist doch schon geplant nach dem Motto. Genau. Deswegen ist es auch schwer merklich. Aber von der Idee der Phasen finde ich das total nachvollziehbar. Ne? Zu sagen, wir haben diese vier Abschnitte, die nicht immer alle nötig sind, je nach Lernziel, aber wo es gut ist, Methoden parat zu haben. Wenn du magst, geh doch mal da rein, schnapp dir eine dieser Gruppen sozusagen und lass uns da mal so ein bisschen zusammen stormen, was sind Methoden, die du da reinschmeißt.
Darf ich vorher noch was anderes?
Gerne,
ich fand immer in meinem Kopf, wenn ich an Methoden denke, denke ich an eine Schrankwand mit Methodensammlungen. Also diese mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Bücher das sind und Hefte. Angefangen bei den 70ern. Der alte Vopel, sagt ihr
das
noch was?
Ja, der Vopel, na klar.
Vopel,
die Spielesammlung, genau.
Wahnsinn. Und wenn man dann eben nicht nur in der Erwachsenenbildung guckt, sondern auch in der Schulbildung, da gibt es ja Millionen Bücher. Und die Frage ist aber, wenn die da alle stehen, wie macht man sich die zugänglich?
Ja.
Und ich selbst komme ja noch aus der Zeit der Karteikästen.
Es gab auch diese Spielekartei, die hattest du bestimmt auch,
natürlich,
oder?
Ja,
jawohl.
Ludo-Cards auch von Axel. Aber diese Karteikarten spielten lange Zeit eine große Rolle, weil wir wussten, wir haben, okay, das Thema aktives Zuhören, es ist Teil des Trainings. Und dann war das schön, wenn man so einen Karteikasten hat, und da war dieser Reiter, aktives Zuhören. Und da waren dann so 5, 6 Karten drin, auf welche Weise kann man das, je nachdem wie viel Zeit man hat und welche Zielgruppe es ist, kann man das einsetzen. Und da stand dann so Vorstufen von der sogenannten Wabe, also worum es da ging und wie diese Anleitung klingt. Und ich habe selber jahrelang wirklich vorne an dem Tisch dann so einen Karteikasten gehabt, damit ich auch spontan vielleicht mal eine andere Methode ziehen kann. Genau. Und das ist ja seit Session Lab und Dateibanken, wo man Übungen findet, sehr, sehr viel einfacher geworden. Und wenn du deswegen jetzt fragst, wir haben jetzt das Präsentieren als Phase, dann hängt es jetzt in allererster Linie davon ab, was ist das für ein Thema. Also und dann würde ich erst in Karteikasten gucken und sagen, okay, bei dem Thema kenne ich zum Präsentieren das und das und das und das. Also ich bleib mal beim aktiven Zuhören, weil es jetzt griffig ist und allen bekannt ist. Aber beim Präsentieren zum Beispiel kann die Trainerin sich hinsetzen und bittet jemanden, was zu erzählen. Also am besten irgendetwas, was man ein bisschen ausdauernd erzählen kann und was auch ein bisschen Relevanz hat. Also irgendwie letztes Weihnachtsfest, was wenn es schön war. Mhm. Oder wie man oder ein Hobby, von dem jemand was erzählt. Mhm. Und die Trainerin macht erstmal nichts von den Elementen des aktiven Zuhörens. Mhm. Also kein Nicken, keine soziale Laute, kein freundliches Gesicht, keine zugewandte Körperhaltung und. Und da kommt dann die Methode Regie. Man bittet die anderen Teilnehmer, korrigiert mal, was fehlt noch. Mhm. Und es ist lustig, immer dieses soziale Grunzen wird meistens als allerletztes identifiziert. Ja. Und alle wissen, scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fehlt, aber sie wissen nicht was. Bis dann die Trainerin das erste Mal sagt. Und so hat man dann die 6 Bestandteile nach Thomas Gordon gezeigt einmal. Mhm. Und jetzt geht's darum, dass die das üben. Das ist jetzt so eine, also wer jetzt sehr vereinfacht, so eine Vorgehensweise, wenn ich so ein Feld habe, wie geht man das an?
Üben ist dann auch, da sind wir wieder bei Rollenspielen, ne, die wahrscheinlich wirklich zentral an ganz vielen Punkten sind, aber ich habe heute gerade wieder einen anderen Podcast gehört, wo es auch darum ging, lustigerweise gerade ums aktive Zuhören, das zu üben.
Und das hat eine sich der, nie durchgesetzt, finde
ich. Nee, das ist auch total, also Zuhören generell wird komplett überbewertet. Ja. Aber da war die Idee auch übertrieben, beispielsweise mit diesen Grunzlauten zu arbeiten, um, gerade wenn mir das so fremd vorkommt, wenn ich das irgendwie eigenartig finde, dass ich jetzt nicht inhaltlich darauf eingehen soll und nicht andauernd irgendwie meine Sachen erzählen soll, sondern tatsächlich da nur sitzen, nicken und grunzen, dass es auch spannend sein kann, das halt selbst mal in übertriebener Weise zu machen. Also sehr viele Dies, das ist ganz übel.
Beim Einatmen.
Das aber nicht an, also nicht um es zu unterbrechen, ne? Das geht ja auch, indem ich wirklich an Stellen das mache. Das ist ja auch wiederum eine Methode, eine Technik, um jemanden den Redefluss ein wenig stolperiger zu machen, wenn jemand sehr, sehr viele lange Sätze bildet. Aber es tatsächlich so zu übertreiben, dass selbst das Gefühl da ist, okay, viel zu viel. Und dann mal zu fragen, wie war das jetzt für dich? Und mitzukriegen, Moment, das wirkte gar nicht so. Also auch damit, auch letztlich, das mache ich viel mit Impro-Methoden zu arbeiten, also Improvisationstheater-Methoden, Dinge auf kreative Weise zu tun, damit wir mehr und mehr auch unserem System beibringen. Hey, das geht, das ist gar nicht so abwegig, wie ich in der Theorie dachte. Hat ein bisschen diese Richtung, das Scheitern ist ja auch der Effekt. Ich lerne, dass Dinge tatsächlich bisher noch nicht perfekt gelaufen sind. Und da ist es eher dieses, ich erlebe, dass eine neue Vorgehensweise, von der ich am Anfang oft denke, oh Gott, das bin ich nicht, das ist nicht authentisch, blablabla, dass die dann in der Wirkung so positiv und so hilfreich ist, dass es doch Sinn ergibt, mich dahin zu bewegen.
Absolut. Und das kann man alles an diesem einen Beispiel sehen. Wenn zum Beispiel, also wenn eine Gruppe in einem Professional Communication Training vorher ein Meeting aufgenommen bekommen habt und die sehen, in der Videoauswertung sehen sie, wie sie mit mumifizierten Gesichtern zuhören. Keiner sagt irgendwie, es gibt keine Zustimmung, gar nichts. Und dann führt man aktives Zuhören ein und dann bittet man für die kommenden meistens anderthalb Tage, die noch bleiben in dem Training, die Leute einfach vorsätzlich, wirklich übertrieben, ja, hin genau. und wieder zu sagen. Mhm. Und die merken, es wird eine viel heitere Stimmung ja. in dem Training. Manchmal ist es auch so ein bisschen verarschend dann irgendwann, also ein bisschen ironisch, aber auf jeden Fall ist es gute Laune. Und, und die merken dann, okay, wenn ich darauf mal achte bei mir im Alltag anschließend, dass ich wenigstens hin und wieder mal tue, wie sich Stimmungen verändern. Und im ja. Refresher, klingt jetzt sehr glorifizierend, dieses kleinen Bestandteiles der menschlichen Kommunikation. Im Refresher, dann kommen die vier Wochen später wieder zusammen und fragen, hast du es ausprobiert? Und dann ja. erzählen die unglaubliche Geschichten. Dass jemand anders auf sie zukommt und sagt, wir hatten lange nicht mehr so ein tolles Meeting wie dieses ja. hier. Und er hat einfach nur ab und zu mal ja. Gesagt.
Das hat mir so geholfen, wie wir gerade gesprochen haben. Und derjenige merkt, ich habe
gar nichts gesagt.
Nur zuhört, sonst nichts, genau.
Das war ein ganz tolles Gespräch.
Genau. Das war jetzt gerade auch wieder so, und vielleicht ist es ganz schön, wenn wir ein bisschen hin und her springen, aber diese Systematik des Einsortierens im Kopf haben, damit unsere Zuhörenden nicht irgendwie komplett den Faden verlieren.
Es geht hier um Methoden übrigens.
Also, gut, dass du mich dran erinnerst. Ja. Dieses Refresher-Thema ist ja etwas aus dem Beispiel Produzieren, also das Sichern des Transfers, ja. ne? sich hinterher ja tatsächlich nochmal zu treffen online und auszutauschen darüber, was war das, was du dir vorgenommen hast. Ich mache oft auch eine Abfrage am Ende, ein Plakat, wo einfach draufsteht, wonach darf ich dich fragen, wenn wir uns in 6 Wochen sehen. Und das wirklich durchzuchecken und zu sagen, das war das, was du dir vorgenommen hast. Wie ist es gelaufen? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Was ist dadurch passiert? Hat es Nutzen für dich gehabt? Und wenn ja, welchen? Mhm. Ist eine der sehr von mir wirklich extrem häufig auch mit verkauften Transfer sicherer und eine, den ich auch selbst sehr genieße, weil du ja ganz oft gar nicht mehr mitkriegst, was passiert eigentlich hinterher wirklich dann im Leben der Teilnehmenden.
Man muss sich auf Refresher auch nicht vorbereiten, das mag ich.
Das
daran.
Ist auch schön. Warum magst du
ja
das?
Nur.
Das wundert mich.
Man guckt ja nur, was habt ihr denn gemacht? Mach nix, nur dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder.
Genau. Und also da auch in Richtung Transferunterstützung, ne, das der berühmte Brief an mich selbst, der irgendwie einerseits mir manchmal fast schon ausgenudelt vorkommt, weil er so lange bekannt ist und so häufig genutzt wird. Und trotzdem glaube ich auch gerade jetzt, zunehmend ist er wieder super spannend, weil ich kriege tatsächlich eigentlich nur noch Rechnungen oder irgendwelche offiziellen Wahlbenachrichtigungen und ähnliches in meinen Briefkasten.
Darlehensangebote.
Auch das, genau. Aber so gut wie überhaupt nie mehr handgeschriebene persönliche Briefe, dass damit einen Unterschied zu machen, kann schon wieder ganz spannend sein.
An dieser Stelle die Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer.
Schreibt
sendet Sabine.
Sabine
einen handgeschriebenen Brief. Auch
eine
Postkarten werden
Idee.
Gerne genommen.
Sehr guter Plan. Genau, so in Richtung Transferunterstützung. Was ist denn noch sowas, was dir auf deiner Liste sofort einfällt von Dingen, die du da machst?
Methodisch.
Methodisch also, gesehen.
Ich glaube, an irgendeiner Stelle haben wir schon darüber gesprochen, der logischerweise der Massive Action, also den 42-Stunden-Plan oder 48 oder 72, kann man sich auch sagen, manche sagen 100.
Ich mache sogar 24 oft.
Dann, was ich liebe, was ich viel zu selten mache, ist, am Ende aus dem Seminarraum heraus, also jeder sucht sich irgendwie eine Ecke, wo er sprechen kann, das ist eine ganz tolle Stimmung, die dadurch entsteht, rufen die mit dem Handy jemanden an, was sie vorhaben, um zu sagen, was sie vorhaben. Und
schön.
Dann entsteht im Raum so ein Gemurmel und Gekicher und manche Gespräche dauern ein bisschen länger und ein bisschen kürzer.
Ja, das ist auch super schön.
Ich kann nicht so laut reden, weil hier reden ganz viele
ganz
andere.
Ganz viele.
Und damit ist es verkündet und nicht vergessen, weil bei einer 4-stündigen Nachhausefahrt kann es sein, dass es schon wieder vergessen ist. Und so Dinge gibt es viel
Plan.
Und dann muss man gucken, was hat man für Teilnehmende, damit das der Methodenfit passt.
Die Buddy-Vereinbarung ist auch immer eine.
Buddy-Vereinbarung
Buddy sowieso als Methode,
auch
zwei
der
Menschen
schriftliche
miteinander.
Vertrag miteinander oder Dinge dieser Art, bis hin zu Kapseln. Ich liebe, also es ist ein bisschen wie ein Brief an mich selbst.
Achso, ich habe jetzt gerade so kleine Kapseln zum in den Mund nehmen im Kopf gehabt und dachte, jetzt bin ich gespannt, was Zion du
Kali,
damit machst.
Genau, wenn du das nicht umsetzt, dann musst du. Also immer
okay, kleine Druckmethode.
Das ist tatsächlich so eine Zeitkapsel, wie man die bei Richtfesten in das Mauerwerk einlegt. So eine Schachtel, irgendwas, was man irgendwo vergräbt. Das haben die Seminarhotels nicht so gerne, wenn man oft in diesem Seminarhotel ist, weil der halbe Garten
die
umgegraben ist. Buddeln schon irgendwie und irgendwann weiß man auch nicht mehr, wo lag jetzt was. Aber wenn es eine Aufbaustufe gibt oder ein paar Nachschluss zum Beispiel, dann geht man an denselben Ort, gibt das nochmal aus und
schön.
Und sagt, was man sich vorgenommen hat. Also ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Das sowieso, genau. Mhm. Das, was wir hier tun, ist ja auch die Fantasie anregen, weil es geht gar nicht darum, diese Methoden jetzt in irgendeiner Weise eins zu eins zu übernehmen, die ein oder andere gerne. Aber es regt genau das oft an, um dann nochmal eigene Sachen zu kreieren.
Ich hätte noch was Übergeordnetes.
Okay.
Also wir werden bestimmt auch in anderen Podcasts immer wieder so Ideen, erkennst du das und kennst du die? Mhm. Kannst du dir schon mal vormerken, ich würde auch gerne die Frage stellen, hast du schon mal eine Methode erfunden? Also nicht nur ein Inhalt oder so, sondern auch eine Methode. Mhm. Aber übergeordnet würde ich gerne nochmal fragen, ab wann wird eine Methode zum selbstverliebten Selbstzweck? Mhm. Also du wirst jetzt eine ganz einfache Antwort haben, ja, wenn sie die Lernziele nicht mehr bedient.
Danke.
Sie könnte ja die Lernziele bedienen, aber in viel zu langer Zeit.
Viel zu kompliziert, zu lang.
Zu kostenintensiv oder irgendwas.
Genau.
Und zu effekthascherisch. Aber diese Frage würde ich immer stellen wollen, wenn man dann vor seinem fertigen Session Lab Plan, dem Drehbuch sitzt. Die Methode, die ich jetzt gewählt habe, um das zu vermitteln, ist es die Methode, weil ich die Methode so liebe?
Ja.
Also so Leute, die halt wahnsinnig gerne mit Seilen arbeiten. Gibt's ganze Bücher, wo nur Methoden mit Seilen gearbeitet wird? Oder ist es wirklich sinnvoll, diese Methode zu wählen?
Das ist ja auch immer interessant bei der Academy-Prüfung, wenn wir die Teilnehmenden in die Zertifizierung begleiten, gibt es ja eine Passage für die BDVT-Zertifizierung. Didaktische Durchdringung soll da mal gegengecheckt werden. Und da geht es genau auch um diese Frage, ne? Warum habe ich eigentlich mich für die Methode entschieden oder zumindest bei den Hauptmethoden, die ich mir angeguckt habe, was habe ich abgewogen, alternativ dazu? Und allein wenn ich da gar keine Antwort habe, würde ich schon mich selber mal mir auf die Schulter tippen und sagen, guck da bitte nochmal genau hin, wenn ich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht habe, was noch gehen könnte. Und das, wir hatten es ja auch schon mal mit Kill Your Darlings, ne? Wie updatest du dich wirklich, damit du auch nicht immer wieder beim Alten bleibst?
Das sind so, Achtung, das ist jetzt schon ein Appell an unsere jetzige Gruppe für die Prüfung.
Genau.
Wenn tatsächlich 14 Leute alle eine Metaplanwand verwenden, dann kann das natürlich total sinnvoll sein. Es kann aber auch sein, dass sich das epidemisch angestiftet hat.
Ja. Und alle Obstsalat als die Warm-up-Übung schlechthin machen, diese sehr berühmte, aber doch immer wieder sehr schöne Übung.
Das habt ihr aber nicht gehört. Also macht schön weiter mit Moderationswenden.
Also für diejenigen, die Obstsalat vielleicht tatsächlich noch nicht erleben durften oder kennengelernt haben, die Teilnehmenden nennen nach und nach Obstsorten, 3 Stück davon, immer abwechselnd. Und die werden in der Gruppe verteilt. Und es geht dann darum, ein Mensch, der in der Mitte steht, möchte auch einen Sitzplatz haben und benennt Obstsorten, die den Platz wechseln. Und dann geht es darum, den Stuhl als erstes zu erobern. Und es gibt auch die Version Obstsalat, wo dann alle sich bewegen müssen. Das so mal in Kurzform. Und das ist eine der Übungen, wo ich auch sage, ja, die ist definitiv unter der Kategorie Lieblingsübungen bei mir. Überhaupt keine Frage.
Zumal man Obst durch alles Mögliche ersetzen kann, was gerade im Raum ist.
Genau.
Das ist
chemische Formeln, Produktnamen, was auch immer gerade das eigentliche Thema ist. Bestandteile von Konzepten oder auch was auch immer es ist.
Haben wir eigentlich schon mal Obstsalat mit Resonanz, Immersion und...
Das sollten wir, das finde ich gut.
Das könnte man ja noch.
Und dann ist es der Transfersalat, sehr schön. Und das ist eine der Übungen, die auch deshalb so cool ist, weil sie sehr schnell einsetzbar ist. Die Zeit ist super gut zu regulieren. Ich kann es länger oder kürzer spielen. Ich brauche keine Materialien. Alles, was dafür nötig ist, ist bereits im Raum, nämlich Stühle, also mit großer Wahrscheinlichkeit. Und so gibt es so ein paar Übungen, die einfach permanent einstreubar sind. Das finde ich schon auch relevant, da eine große Auswahl zu haben, um eben wenn die Stimmung mal nicht so ist, wenn die Energie gerade ein bisschen down ist, tatsächlich einfach reingreifen zu können in die Kiste.
Und zugleich ist das ein super Beispiel, gerade wenn man das gerne macht und das auch fast immer funktioniert, dieses fast ist ganz entscheidend. Also wenn man beispielsweise körperlich eingeschränkte Menschen im Training hat oder aus anderen Gründen ein Verletzungsrisiko. Also manchmal ist es auch so, dann hat man so eine Gruppe, die sind einfach zu einsatzwillig und dann gibt es da Blutgrätschen. Und es gibt für alles immer Grenzen und deswegen ist die Auswahl nicht ohne. Deswegen gibt es diese Methode, Methodenfit, die halt überprüft anhand von 6, glaube ich, oder 7 Kriterien, kann diese Methode verwendet werden an dieser Stelle. Und das wäre vielleicht was fürs Kluggeschwätzt, aber das
nur so als grundsätzlicher Gedanke, meinst du? Naja, ich gucke mal. Die Zuhörenden werden merken, ob ich das aufgegriffen habe, die Idee.
Aber wenn, dann jetzt.
Na gut. Und eine Runde Kluggeschwätzt. Ja, okay, ich greife das Thema Methodenfit auf. Ein paar Orientierungspunkte, wonach du entscheidest, welche Methode du benutzt. Natürlich, insbesondere weil das Kluggeschwätzt gerade von mir kommt, ist das Lernziel das erste, was ich erwähne. Es gibt die Orientierung in der Frage, was genau will ich erreichen und inwiefern ist das mit dieser Methode tatsächlich überhaupt möglich. In Kombination dazu gucken wir oft auf die Zeit. Ist das auf eine effiziente Weise möglich mit dieser Methode? Heißt, wie viel Zeit habe ich insgesamt überhaupt zur Verfügung für die Passage? Und gleichzeitig, zu welcher Uhrzeit innerhalb des Trainings wird eigentlich diese Methode gerade eingesetzt? Ressourcen meint auch finanzielle Ressourcen. Was darf es kosten, was ich an Materialien verwende, wenn ich diese Methode einsetze? Natürlich ist die Frage, passt es zu meiner Zielgruppe, zu meiner Teilnehmerin, zu meinem Teilnehmer, zu der Kultur in dem Unternehmen, in dem ich gerade trainiere, zu dem, was die Teilnehmenden sonst kennen. Und das heißt nicht, dass es in einem konservativ geprägten Umfeld immer nur konservative Methoden geben darf, sondern da ist oft eher die Frage, wie leite ich die Methode ein? Wie erkennen die Teilnehmenden den Sinn, also fühlen diesen auch, sodass sie sich vielleicht auf die eine, nicht nur vielleicht, sondern dass sie sich auf die eine oder andere auch durchaus ungewöhnliche Vorgehensweise einlassen. Das Thema Kultur ist nochmal separat ein Punkt und meint auch die Kultur, in der die Teilnehmenden zu Hause sind. Was ist üblich in der länderspezifischen Kultur beispielsweise und was ist da vielleicht ein Tabubruch? Das Thema Risiko ist ein wichtiges. Wie viel Risiko gehe ich ein mit der Übung? Kann es Verletzungen geben? Ist es ein körperlich anstrengendes Vorgehen, wo das Risiko besteht, dass Menschen vielleicht auch zu viel Einsatz geben, gerade wenn sie einen besonderen sportlichen Ehrgeiz an den Tag legen? Stichwort Obstsalat von vorhin. Also auch da zu gucken, welches Risiko möchte ich eingehen und wie hoch schätze ich es ein? Ein weiterer Punkt ist das Thema Ethik. Also was ist in meinem Kontext ein Vorgehen, was ich teile, eine Vorgehensweise, die in meine Wertewelt hineinpasst? Und natürlich ich selbst. Was mag ich? Was macht mir Spaß? Was liegt mir? Was entspricht meinem Naturell und wovon bin ich wirklich überzeugt? Der Methodenfit nochmal zusammengefasst. Die Ethik, das Lernziel, ich als Trainer oder Trainerin, die Zeit, Ressourcen, die TeilnehmerInnen, die Kultur und das Risiko. Das war klug geschwätzt. Abgesehen von dem, wann benutze ich welche Methode, gerade so was Kleines ist mir eben in den Kopf geschossen, weil manchmal sind es ja auch diese Dinge. Ich habe sehr oft bei dir diesen Mini-Move gehört. Steht mal auf, nehmt euch mal das Heft mit und einen Stift, sucht euch mal einen anderen Platz und einen anderen Nachbarn. Und das ist so simpel. Und ich habe irgendwann realisiert, dass ich das gar nicht so bewusst im Hinterkopf habe als Weg. Und es gab gerade jetzt kürzlich ein Seminar, wo ich eine Sache nochmal theoretisch abgerundet hatte und wusste, ich will aber jetzt noch eine zweite draufsetzen und brauche vorher wirklich so einen Cut.
Mini-Separator.
Genau, und das zu machen, das genau solche Dinge finde ich so relevant und wertvoll, weißt du, weil das ist für uns normal, also für dich, für mich, aber das alles nochmal so im Kopf zu haben, fällt dir da noch irgendwas ein, wo du weißt, ja, ist eigentlich für mich ganz normal, aber vielleicht als kleiner Gedanke tatsächlich auch nochmal gut für den inneren eigenen Koffer?
Nein. Fällt mir nicht ein. Aber es ist, was mir zuerst einfällt, ist, das ist ja manchmal eine nicht so eindeutig definierbare Grenze zwischen einer Methode oder einer Intervention.
Ja, das stimmt.
Und eine Intervention ist zum Beispiel, setzt euch mal an einen anderen Platz und quatscht mit dem neben euch, dadurch haben die dann neue Gesprächsbahnen. Mhm. Ich würde das eher als Intervention sehen. Genauso wie, wenn man merkt, es wird irgendwie zäh, nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift. Das ist für mich eine Intervention, gar nicht so sehr Methode, auch wenn die Methode jetzt vielleicht Schreiben heißen würde.
Ja,
oder
aber es
Diktat,
ist auch ein Separator. Ne?
Auch Diktat, da denkt man immer, oh, um Gottes Willen, es ist als Methode gehört das in die Schule und da an die schlimmsten Ecken. Ist aber nicht so, sondern es ist, wenn man das einmal in zwei Tagen einsetzt und sagt, hör zu, ich habe einen Satz und da würde ich mir wünschen, dass ihr euch den wirklich aufschreibt.
Mhm.
Und dann schreiben sie sich den auf und dann sagt man auch, warum dieser Satz ein Zaubersatz sein kann, in einem Konfliktgespräch beispielsweise oder in einem Feedbackgespräch. Dann haben die das festgehalten und wissen, okay, kann ich mit nach Hause nehmen. Und es gab diese kurze Unterbrechung dessen, was vorher war. Gerade wenn Teilnehmende abgelenkt sind, müssen sie ja dadurch, dass sie das Heft greifen und den Stift greifen, sich fokussieren und sind dann fokussiert auf das Heft und den Stift und damit hat man sie wieder bei sich. Das ist aber eher eine Intervention, weil eine Methode, würde ich sagen, gehört irgendwie mehr dazu, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wo die Grenze ist.
Ja, genau, also, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Es wird ja meist auch verknüpft damit. Also wenn in dem Moment, wo du dann auch sagst, und tauscht euch mal mit demjenigen aus, neben dem ihr jetzt sitzt, sind wir schon wieder bei der Murmelgruppe, was wiederum auch für mich wirklich in die Kategorie Methoden gehört, weil ich danach eine viel effizientere Sammlung zum Beispiel nach vorne ans Flipchart kriege zu einer Thematik oder ein Brainstorming oder was auch immer ich machen will. Und auch das Schreiben ist dann irgendwie danach in irgendeiner Form eine Methode umzuwandeln. Ne? So, was schreibe ich da jetzt? Wie läuft das damit weiter?
Das, 6, also das 3, Aufschreiben 5, selbst ne, ist definitiv ein ganzes Set.
Absolut.
Also, die Leute gehen auf ihr Hotelzimmer und schreiben eine halbe Stunde was runter und kommen damit wieder.
Ja.
Also es gibt so viele Methoden, wo das Schreiben eine Rolle spielt, weil es eben
Anfangssätze, die du reingibst und darum bittest, sie zu vollenden.
Ja. Oder
einfach
schreib dir mal 5 Stichworte auf, die
dir
wichtig sind im Verlauf dieses Trainings. Und also das passiert immer wieder.
Und 6-3-5 war jetzt gerade so auch nochmal ein Flash in meinem Kopf, ne? Die Kreativmethode, um zum Beispiel Titel für Trainings zu finden. Na, ich schreibe einen auf, ich gebe nach rechts weiter, der nächste schreibt einen drunter und so weiter und so weiter. Und auch da kann man viel variieren. Gerade Kreativmethoden bilden auch wieder ein ganz anderes Set, ne? Walt Disney oder die 6 Hüte oder
Bo. Ich glaube, die ersten Hörerinnen haben sich jetzt ausgeklingt, weil das Thema lädt so zum Name-Dropping ein, weil es natürlich Millionen Methoden gibt. Und das führt aber auch auf der Meta-Ebene noch zu einer weiteren Spur. Wo ich wirklich allergisch bin, ist, wenn so ganz normale Dinge dann plötzlich mit so einem Namen versehen werden, der das irgendwie so aufpeppen soll. Das die Methode und ich besinne jetzt bewusst keine Methoden, um nicht irgendeinen Kollegen zu dissen, aber wo man denkt, das ist doch einfach nur aufschreiben. Und da wird es aber dann irgendwie, nee, ich nenne es jetzt nicht, weil das führt in eine bestimmte Richtung, aber das ähnliche Phänomen gibt es bei den sogenannten Prinzipien, das Delfin-Prinzip und das So-und-so-Prinzip und das So-und-so-Prinzip. Das muss dann schon irgendwie ein bisschen durchdachter sein, dass man sagt, okay, unter dem Namen kann man diese Methode, so wie das 4-Ohren-Modell, kann man diese Methode vorstellen oder das Modell vorstellen.
Das Modell,
Aber das führt zu der Frage, hast du schon mal eine Methode erfunden oder den Eindruck gehabt, die kommt jetzt von dir?
Komme ich gleich dazu, ja. Mhm. Davor aber noch der Link darüber. Es geht ja manchmal bei den Namen darum, wie finde ich sie, wenn ich sie jetzt im Netz beispielsweise nachschlagen möchte, weil wir droppen sie jetzt hier im Moment. Manchmal machen wir einen kurzen Anriss darüber, was es sein könnte. Und viele Worte bleiben auch ein Stück im Raum hängen oder die genauere Beschreibung würde ich suchen. Dafür sind dann Namen ja auch wieder praktisch.
Dafür, also wenn du Design Thinking eingibst, dann kriegst du schon eine gute Anleitung.
Findest du halt genau wirklich in intensive Sachen oder Persona bauen als Teil daraus oder ähnliches. Ne? Genau, Methoden erfunden, ja, im Kontext mit den Rollenspielen. Ah, okay. Da war es natürlich auch einfach eine bewusst mir gesetzte Aufgabe.
Ach so, ich
zu
dachte,
sagen,
du hast das Rollenspiel erfunden.
Ich habe auch das Rollenspiel erfunden in einem allerersten Leben, was ich hatte.
Das erste Rollenspiel in der Geschichte der Menschheit.
Genau,
was
kam
waren das für
von
Rollen?
Mir. Darüber darf ich heute nicht mehr reden.
Okay.
Aber da geht es ja darum, zu gucken, welche Methoden gibt es, die das Ganze niedrigschwelliger machen, also die Aufregung runternehmen, sodass man im Zugriff bleibt auf die Ressourcen, die man hat. Und trotzdem dieser Effekt des, es ist was sehr spürbar Realistisches, ne, das irgendwie zu erschaffen. Und ich, da weiß ich mittlerweile zum Teil gar nicht mehr, was habe ich abgeleitet aus Impro-Übungen, was waren wirklich eigene Ideen. Ich finde das auch manchmal sehr schwer, gerade was Methoden angeht, weil ich sicher bin, dass auf der Welt diverse Menschen zu ähnlichen oder gleichen Zeiten darüber nachdenken, was kann ich hier machen und dann Dinge entwickeln, die sie vielleicht an dem Punkt anders nennen, die aber am Ende dasselbe an Vorgehensweise enthalten können.
Ich
weiß nicht, ob 3 für 1 von mir ist, aber das war der Gedanke, zu dritt als agierende Rollenspieler da zu sitzen und mit Weitergabe eines Gegenstandes zu bestimmen, wer redet gerade und zu wissen, ich verteile hier die Verantwortung. Ne? Ich bin nicht alleine dafür da, dieses Gespräch irgendwie vernünftig in eine Richtung zu lenken, in die wir gerne wollen. Und das erleichtert die Sache natürlich wahnsinnig.
3 für 1, stimmt das nicht, bei dir gesehen.
Und du? Ganz viele, glaube ich, zu wissen, aber was fällt dir ein?
Also meine Antwort lautet, nö.
Was?
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube wirklich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass ich irgendeine Methode erfunden hätte. Wirklich nicht.
Echt?
Was ich
dachte, du hast mit Albrecht oft so gehirnt und dann habt ihr zumindest Dinge zusammengeworfen, die dann in der Kombination wiederum eine Methode ergeben haben. Also das ist das Minimum, von dem ich mir glaube, sicher zu sein, dass es so
ist. Ich glaube, dass das immer von irgendwoher inspiriert war und was stimmt, ich habe die dann modifiziert und habe ihnen andere Namen gegeben oder Namen, die metaphorisch sind. Mhm. Also Schulze-Segersche Fallbeil ist so eins, was genauso anmaßend ist wie das, was ich vorhin aufgezählt habe. aber das sind eigentlich, ich glaube, das sind Chimären. Die sind aus verschiedensten Methoden zusammengestückelt und dann entsteht dadurch was Neues. Vielleicht im nächsten Podcast, vielleicht ist mir bis dahin eingefallen, aber das ist jetzt kein Fishing for Compliments, das ist wirklich wahr. Ich wüsste jetzt nicht, so Vorgehensweisen, das habe ich entwickelt ohne Ende, aber Wege, um Dinge zu erklären, also der Kramersche Farbtest beispielsweise.
Den habe ich auch im Kopf gehabt.
Wenn das eine Methode sein soll, den habe ich erfunden, aber auch nicht. Das ist Quatsch, das kommt von meinem Vater noch.
Erzähl kurz
Art,
für diejenigen, die es nicht kennen, weil den findet man, glaube ich, nur in deinem Buch, aber sonst nicht online. Ne?
Also, dass der Kramersche Farbtest heißt, hat damit zu tun, dass ich irgendeinen Namen dafür brauchte, der so wissenschaftlich klingt.
Ja, das klingt auch gut.
Um die Teilnehmerinnen ins Scheitern zu führen. Und weil das den Eindruck erweckt, dass dahinter irgend so ein wissenschaftliches Inventory steht. Und die Übung beginnt damit, dass die Trainerin, oder jetzt nicht, weil ich vor der Gruppe stehe und ich habe so verschiedenfarbige Karten in der Hand und stellt tatsächlich am Anfang die Frage, kennt jemand von euch den Kramerschen Farbtest, hat den vielleicht schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht sogar selber gemacht? Und dann kommt natürlich Unverständnis und Nein. Das wäre auch komisch, wenn einer sagt, ja, weil den gibt's gar nicht, außer bei mir. Aber sagt auch keiner Nein, okay, prima, dann können wir den ja machen, dann seid ihr alle unvoreingenommen. Die Aufgabe ist relativ einfach. Seid so nett und zieht euch, und dann geht der Trainer rum, zieht euch unter den hier angebotenen Farben eine, die euch gefällt. Oder die euch am ehesten zusagt. Ich glaube, das ist die genaue Formulierung. Und dann zieht jeder eine Karte und schon beim Ziehen macht dann der Trainer so komische Bemerkungen. Ah ja.
Ah. Mhm. Oh.
Mhm. Ah, okay. Willst du nicht noch mal eine andere? Also so wirklich so ein bisschen fake. Dann grinsen die Ersten schon und denken so, was soll denn das jetzt werden? Aber es gibt ja solche Trainings, wo tatsächlich dann so schicksalhafte Äußerungen gemacht werden, weil man dann sieht, ja, du bist bestimmt Schütze und du bist Wassermann und so. Und es geht in einem Kommunikationstraining darum, dass jetzt jeder eine Karte hat und dann sagt der Trainer, so, und ich bitte jetzt erstmal, bevor ich euch sage, was das laut Kramerschen Farbteste über euch sagt, dann ist es auch cool, wenn du vorne so eine größere Auswertung liegen hast, wie so ein Kompendium liegen hast, damit das, du zur Not was nachschlagen kannst. Mhm. Und die Teilnehmer fallen wirklich reihenweise darauf rein. Es wird nachher lustig aufgedeckt, aber und fangen dann an. Und da hat jemand, keine Ahnung, eine hellblaue Karte gezogen. Fangen wir mal mit der hellblauen Karte an. Und was sagt das möglicherweise über diesen Menschen? Am Anfang verwende ich noch vorsichtige Formulierungen wie, was sagt das möglicherweise über diesen Menschen? Und dann fangen die aber an. Ja, ist eher eine kühle Farbe. Ja, ist also ein kühler Typ, ja. Eher sachlich. Und dann kommen all diese Assoziationen, die Menschen mit Blau haben, zurecht. Und die freuen sich auch richtig, dass sie so viele aufzählen können. Gelb ist Frohsinn und Sonne und ein freundlicher Mensch. Rot ist Aggression und einer hat eine schwarze Karte gezogen. Da kannst du dir vorstellen, was dann kommt. Und dann, je nachdem, was übrig geblieben ist, manchmal bleibt irgendwie eine Farbe übrig, zieht auch der Trainer eine Karte. Ich habe die hier gezogen, eine weiße Karte beispielsweise. Dann sagt einer, ja, Unschuld oder irgendwie Unvoreingenommenheit. Und wir haben mit Farben ganz viele Assoziationen. Das ist jetzt nicht nur kulturell bedingt, das ist so. Also selbst bei Rosa kommen die Biases hoch, da grinsen die Leute, wenn das ein Mann gezogen hat. Wirklich so schlimm ist das.
Ja,
also, so. Und also weil jeder das denkt, aber natürlich weiß, das kann ich jetzt nicht aussprechen.
Es
ist doof,
ja.
Ist doof, dass jemand eine Drag ist oder so. Aber das ist da und es ist im Raum. Und du ahnst, worauf dann diese Übung später einzahlt. Aber das wird dann aufgedeckt, indem der Trainer sagt, so, ich sage euch jetzt mal, was das in Wahrheit über euch sagt. Darf ich mit der roten Karte anfangen? Dann nickt der vorsichtig, weil er schon Angst hat, was das jetzt bedeutet. Und dann sagst du, laut Kramerschen Farbtest sagt der Umstand, dass du diese rote Karte gezogen hast, nichts. Punkt. Und auch die weiße sagt nichts über dich und die rosafarbene nichts über dich und die grüne nichts über dich und so weiter. Was das aber stattdessen sagt, ist Folgendes. Und dann kommt eine Auflösung. Egal, was wir Menschen einander anbieten zur Dekodierung, an Signalen, es wird interpretiert, ob wir wollen oder nicht. Und dann werden so ein paar Gesetze durchgeknattert. Und wenn ich dir das jetzt erzähle, könnte ich behaupten, das ist eine Methode, aber vielleicht ist es auch nur eine Demo. Oder ein Lehrgespräch oder.
Weiß ich nicht. Also, das ist für mich schon tatsächlich eine Spiel, für mich eine Methode. Okay. Und vor allen Dingen passt sie für mich in dieses erste P, wenn ich da jetzt wieder in diese Richtung denke, dieses, was komisch heißt, Planen. Also, das Neugierde erwecken, das Relevanz schaffen, das wirklich aufmerksam jetzt für das Thema ganz offen sein. Weil, wenn ich das vorher erlebt habe und dann mit dir hinterher über Interpretationen in der Kommunikation und was bedeutet das und so weiter rede, da gibt es keine Zweifel mehr, dass mir das passiert und dass mir das auch auf eine Weise passieren kann, die nicht hilfreich ist. Insofern, ja.
Okay. Ich bin dabei, es ist eine Methode erfunden,
so
habe ich sie definitiv nicht. Ich habe sie nur
Vater
anders
war's.
Benannt.
Ja.
Und der hat sie bestimmt auch irgendwo gesehen.
Wahrscheinlich. Ja. Ich finde das mit vielen der kreativen Dinge so schwer, dann wirklich zu sagen, habe ich das ohne jegliche Inspiration von irgendeiner anderen bereits entwickelten kreativen Idee hingekriegt? Eher nicht. Also sehr unwahrscheinlich.
Das erlebt man manchmal in Büchern über Methoden, dass dann die Autorinnen behaupten, sie haben diese Methode erfunden. Und dann guckt man ein bisschen rum in der Literatur und sieht,
das findet sie da dort.
Nee, die heißt nur anders.
Genau.
Ist ein bisschen abgewandelt, aber ist gar nicht so. Also, ich weiß nicht, wie viele Adaptionen es von Spiral Dynamics gibt.
Genau,
das ist jetzt keine Methode, sondern ein Modell.
Eher ein Modell,
Methoden gibt es das auch.
Ich habe gerade überlegt, so in Büchern rumgucken, welche Bücher habe ich eigentlich viel benutzt früher oder viel geguckt, aber fiel mir jetzt noch ein ganz anderer Bereich ein, den wir noch nicht so erwähnt haben, nämlich alles, was so Fantasiereisen, Entspannungswege angeht, wo ich es auch immer wieder schön finde, zu sehen, dass zum Beispiel auch du das benutzt in einer Weise, die leicht ist, die flockig ist, die eben nicht in eine Schwere führt oder sowas Tragendes, Merkwürdiges kriegt.
Gefühlig.
Ja, so gefühlig, so. Genau. Ja,
aber es gibt Teilnehmerinnen, die stehen da
die
total drauf.
Die mögen das, ja,
also
natürlich.
Das muss so ein bisschen schwülstig, so ein bisschen pastoral sein, dann ist das eine gute Fantasiereise.
Oft verlieren wir die aber nicht, wenn es dann trotzdem eine Fantasiereise gibt, die nicht so schwülzig ist, aber wir verlieren diejenigen, die damit nichts anfangen können, mit dem Schwülzigen eher, wenn wir eben in diese Richtung gehen. Und deswegen finde ich bei vielen Methoden, du hast den Methodenfit ja schon angesprochen, dieses, wie passt das auch wirklich hier rein, bei der Zielgruppe, mit der ich arbeite? Wie passt das zu mir, weil ich vielleicht eben genau dieses Schwülzige nicht bin? Ja? Das ist einfach nicht meine Art. So. Und das ist eigentlich eine zusammenfassende Geschichte für alles. Einmal, ich kann alles eskalieren. Also ich kann bei allem, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, beim Spielen war das, glaube ich, mit drin. Ich kann alles weiterentwickeln, größer, kleiner, lauter, leiser machen.
Und eingeölt.
Ganz
ist immer
genau,
die letzte Stufe.
Immer
oder vorletzte.
Eine Eskalationsstufe. Und das Zweite, ich kann alles dann auch nochmal, oder ich überprüfe alles tatsächlich auch immer über den Rahmen, über die auch Rahmenbedingungen räumlich, ne, was geht da überhaupt? Witterung, was ist eine Rahmenbedingung, die ich sonst noch brauche? Und was lachst du?
Tja, ich weiß nicht, ob du dabei warst, weil du Witterung und Rahmenbedingungen und sowas sagst. Wir haben auf einer Wiese eine Übung gemacht, da sollte eine Gruppe, das ist eine Methode, eine Gruppe ein Rechteck oder ein Quadrat aus einem Seil formen, blind. Also die waren alle mit Augenbinden versehen. Mhm. Die sollten sich formen, das ist eine Übung aus dem Teambuilding. Und die Wiese war vollkommen mit Hundekot zugeschissen.
Oh mein Gott.
Das blind.
Oh nein.
Das ist aber hinterher erst aufgefallen. Also das war ein nicht so passender Methodenfit.
Das würde ich auch so sehen, zumal es wahrscheinlich langanhaltenden Einfluss auf euch hatte.
Ja, das ist auf jeden Fall immersiv, weil
großartig.
Das hat noch lange nachgehalten auch.
Sehr schön. Ich finde, das ist ein wundervoller Abschluss.
Ja, wir sind auch über der Zeit schon.
Genau, ja. Also go, alle Methoden, die euch einfallen, her damit und rein auch gerne bei uns in die Kommentare. Wir werden auch noch ein paar Quellen auflisten in den Shownotes, wo finde ich insbesondere online auf leichte Weise noch weitere methodische Ideen. Und am Ende ist halt, kommt es eben so drauf an, oder?
Und zwar immer.
Jetzt, wo du es sagst.
Glaube ich.
Ich danke dir. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.